Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Nicht nur angesichts der Pandemie werden uns immer wieder auch unsere eigenen Grenzen bewusst. Ich habe mich selbst jüngst einer Hüft-OP unterzogen und ich lerne, dass nicht alles so läuft, auch im eigentlichen Sinne, wie ich das gerne bestimme. Die Operation ist übrigens ausgezeichnet verlaufen. Ärzte und Patient sind sehr zufrieden. Und an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen, das meine ich so, im St. Franziskus Hospital in Lohne, kleiner Werbeblock hier, im relativen Norden hier bei uns. Besonderer Dank insbesondere an Dr. Harald Kuhn, der Vorbesprechung, Operation und jetzt auch die Nachbetreuung in, wie ich finde, sensationell toller Art und Weise macht. Also Gruß auch an Sie, Herr Kuhn. Ich lade uns jetzt aber mal ein, über das Thema Geduld nachzusinnen, denn das, finde ich, passt dazu. Ich kam durch die OP und die Zeit im Krankenhaus dazu, dieses Thema einfach nochmal zu betrachten. Und ich habe mir natürlich Unterstützung eingeladen, nämlich Dr. Thomas Hake, Berater, Philosoph und langjähriger Freund. Ich habe ihn zum Dialog gebeten. Mit Thomas, das wissen die eifrigen Hörer des Podcasts, hatte ich bereits die Episoden SF 48 und SF 145, wo ich ihn im Gespräch hatte. Ich packe die Shownotes aber auch gleich da rein. Steigen wir doch gleich ein ins Gespräch.
Ja, hallo Burkhard.
Thomas, jetzt wie immer die Frage, das kennst du ja schon, wo bist du gerade? Du bist in Berlin, du bist in deinem Office?
Ja, ganz genau, da bin ich. Also quasi da, wo ich hingehöre, an meinem Schreibtisch, in dem Raum, den ich hier auch so ein bisschen als Rückzugsraum für mich habe. Glücklicherweise habe ich sowas, was für ein Luxus in diesen Zeiten. Ja. Hier kann ich dann, wenn die Ungeduld zu groß wird, mich auch mal ja tatsächlich absondern von meiner Familie, die eine Etage tiefer wohnt. Und welch Glückesgeschick, hier stehen auch meine philosophischen Bücher.
Ah, das ist sehr gut. Das ist also dein Raum für den Klausner, aber ich glaube, du machst auch deine Coachings dort.
Ja, in der Tat. Okay.
Also insofern passt das. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal gesagt, wenn du aus dem Fenster guckst, guckst du auf den Friedhof und das ist durchaus friedlich. Das ist ja ein besonderer Friedhof auch bei dir in Sichtweite.
Ja.
Passt. Ich schlag mal vor, dass wir in guter Tradition, nicht nur immer, wenn wir unsere Podcast-Gespräche haben, sondern auch sonst, wenn wir uns unterhalten, dass wir in guter Tradition eigentlich erstmal den Begriff klären. Also Geduld als unser Thema heute. Machen wir den Aufschlag. Ich habe dann ganz trivial mal nachgeguckt und in den Duden geschaut, was ja auch hilft in diesen Zeiten vielleicht. Der Duden definiert Geduld mit Ausdauer im ruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas. Und ich habe dann auch mal nach Synonymen geschaut und die ich so gefunden habe, war Beharrlichkeit, Beharrung, Unermüdlichkeit, Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen, Verbissenheit, Zähigkeit. Bei dem einen oder anderen wird das positiv wie negativ auslösen, Assoziation. Was ist deine Definition oder vielleicht auch im Plural, was sind deine Definitionen von Geduld?
Also ich kann immer gar nicht anders, als in so ein Wort auch hineinzuhorchen. Und wenn man die Vorsilbe wegnimmt, bleibt das Wort dulden. Und da ist ein Zeitaspekt mitgedacht und da ist ein stark, ja, fast leidender Aspekt mitgedacht. Und das ist auch die lateinische Wurzel, Patientia. Ja, und da hören wir gleich das Medizinische auch durch. Der Patient ist natürlich der etwas erduldet, eine OP zum Beispiel, und die anschließende Rekonvaleszenz, die eben ihre Zeit braucht.
Das kann ich bestätigen, dass das ein Thema ist.
Ja. Ja, wir haben in meinen philosophischen Gesprächen vor vielen Jahren immer wieder das Buch Kohelet auch uns angeschaut. Jegliches hat seine Zeit. Und die tiefe Wahrheit der Geduld ist einfach, wir können diese Zeit in bestimmten Konstellationen nicht abkürzen. Es gibt eine Zeit zum Aufbauen, es gibt eine zum Einreißen, es gibt eine zum Feiern, es gibt eine zum Trauern und so weiter und so weiter. Und das ist, ich würde fast mal sagen, der antike Kern und vielleicht auch noch der christliche Kern dieses Begriffs, dass es eine Akzeptanz dafür gibt, dass man die Dinge in bestimmten Hinsichten nicht in der Hand hat, sondern dass man sie buchstäblich erdulden muss. Ja, und wenn man sich die Stoa anschaut, Epiktet als einen, der da immer wieder auch genannt wird, dann hat er das natürlich auch genau gesagt. Also erdulde das, was dir auferlegt ist, auch mit diesem Wort, und halte dich ansonsten fern. Mhm. Da kannst du dich nur verstricken. Das ist seine Lebensweisheit in kürzester Fassung. Und das ist gar nicht so verbissen, sondern das ist eher hinnehmend. Das ist nicht dieses hartnäckige, dranbleibende, das wir mit Ungeduld meinen, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Und ich erinnere daran, dass Odysseus der edle Dulder genannt wird bei Homer. Ja, also das ist das, was ihn auszeichnet, dass er diese ganzen Wechselfälle seiner Odyssee eben aushält und trotzdem den Kopf oben behält. Ja, und nichts versucht zu zwingen. Er wartet bei all diesen Dingen und Wechselfällen immer auf seine Sekunde und da ist er dann zur Stelle.
Ja, bleibt dran, ja.
Ja, er versucht den Riesen nicht zu erschlagen, sondern er wartet, bis er schläft.
Die spannende Frage, finde ich gerade, die mir in dem Kontext kommt, ist, ich finde, dann wird es mir leichter, mich in Geduld zu üben, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Wenn ich kein Ziel vor Augen habe und ich nicht den Zweck weiß, wozu soll ich denn jetzt Geduld haben in einer Situation, die ich vielleicht in diesem Moment nicht ändern kann? Also wiefern brauche ich eigentlich, um Geduld zu haben, auch Ziele?
Also da würde ich, lieber Burkhard, sagen, sind wir, du und ich und viele andere Menschen und viele andere Zeitgenossen einfach Kind unserer modernen Zeit. Und die ist eine utilitaristische Zeit. Die fragt immer, wofür ist das gut? Ja, und die lebt davon, Ziele zu setzen, zu denen man dann gelangt. Und indem man diese selbst aufgespannte Zeit vor sich hat, entsteht daraus auch eine gewisse Ungeduld. Ja. Und es gibt noch etwas, was der Ungeduld in die Hände spielt. Und das ist natürlich der Verlust letztlich eigentlich einer großen Erzählung. Die uns sagt, es wird am Ende alles gut. Du musst dich nicht krummlegen. Ja. Also Gott sorgt dafür. Das ist jetzt die christliche Geduld. Das ist die Geduld Gottes mit uns. Und das ist unsere Geduld, die darin besteht, dass wir am Ende erlöst werden. Und da brauchen wir hier auf Erden gar nicht so rumzuzappeln. Da brauchen wir auch keine Ziele. Ja, sondern es kommt, wie es kommt. Et kütt, wie et kütt, sagt man auf platt. Und dann müssen wir halt damit umgehen, was da kommt. Und
aber
uns ansonsten in Geduld üben, ganz genau. Und jetzt hast du gefragt, braucht es nicht tatsächlich auch Ziele? Ja, für uns Modernen wird das Leben fast schon sinnlos, wenn es keine Zukunft und keine Ziele gibt. Wir sind durch und durch Projektmenschen, wir sind durch und durch Kontrollmenschen. Und wenn du mich fragst, hat das natürlich extrem damit zu tun, dass wir auch immer mehr in unsere Kontrolle gebracht haben. Wir sind ja alle Kinder unserer Zeit, habe ich eben gesagt. Und unsere Zeit lebt ja davon, dass wir uns Ziele setzen und dass wir Projekte machen und dass wir die Zukunft als so eine Art Betätigungsfeld sehen und auch brauchen. Ohne das verlässt uns im Prinzip das Gefühl, dass wir sinnvoll auf der Welt sind. Und das ist, glaube ich, mitbedingt dadurch, und darauf hat Hartmut Rosa eben auch jüngst hingewiesen in seinem Buch Resonanzen, dass wir immer mehr Dinge unter Kontrolle bekommen haben. Wir haben eben auch durch die Technik und auch durch Sozialtechniken ganz, ganz viele Dinge, von denen wir sagen können, sie sind in unserer Reichweite. Ne? Er nennt das große Programm, moderne Programm der Reichweitenvergrößerung. Und das frisst sich in uns natürlich auch als so eine Anspruchshaltung fest und schlägt sich nieder in unseren Erwartungen. Also wir haben tatsächlich auch die Erwartung, dass wir die Dinge rasch in den Griff kriegen können, dass wir uns mit irgendwelchen Konstellationen, die uns nicht gefallen, nicht lange rumschlagen müssen.
Ja, und so, natürlich, es gibt Instant Gratification natürlich auch, ne? Also ich will es jetzt, ich will es sofort, natürlich. Es steht mir zu.
Exakt. Und das ist habituell geworden bei uns. Und das unterscheidet uns fundamental, glaube ich, von den mittelalterlichen und erst recht von den antiken Menschen, die dann doch der Natur und den Krankheiten und den politischen Wechselfällen gegenüber eher sich als machtlos erlebt haben. Und von daher dann ist auch ein guter Rat war zu sagen, komm, hör auf, dagegen zu protestieren, wenn irgendwas schiefläuft. Nimm es einfach hin, sei geduldig. Mhm. Ja, das ist Kern der stoischen Philosophie im Prinzip. Nimm es hin. Erdulde es am Ende auch. Nun, da können wir gar nichts mit anfangen. Insofern finde ich dieses Wort Geduld mit diesem Dulden da drin, erdulden, sehr, sehr, sehr sprechend. Es erzählt eine Geschichte über das, was sich bei uns eigentlich verändert hat.
Ja.
Und jetzt, wo du mich fragst, ich habe ganz früher in den allerersten Führungskräftetrainings vor 20 Jahren immer die Frage auch mitgestellt zum Auftakt, können Sie geduldig sein?
Mhm.
Und ich habe dabei immer die gleiche Antwort bekommen, es fällt mir schwer. Mhm. Na, nicht so richtig gut. Also die Leute haben sich relativ unverblümt zu ihrer Ungeduld bekannt.
Mhm.
Und darin steckt ja irgendwie auch, dass die Ungeduld für sie nichts Schlechtes war, nicht wirklich was Schlechtes, sondern eher was Gutes.
Mhm.
So, ja, also der Führungskraft muss doch ungeduldig sein.
Ja,
die
genau.
Die muss sich doch umgucken, die muss doch sehen, was passiert, die muss doch sofort einschreiten, wenn irgendwas passiert, was nicht okay ist.
Mhm.
Ja, das habe ich jetzt beim Reflektieren auch daraus abgelesen, weil kaum jemand hat sich dafür geschämt, dass er ungeduldig war. Es war fast wie eine Führungstugend immer. Und im Gewande eines Fehlers, im Gewande einer Schwäche.
Mhm. Ja, ein spannender Punkt kann ich sehr bestätigen, übrigens aus meinen eigenen Projekten, wo ich gerade mich an eine Führungskraft erinnere, die ich insgesamt sehr schätze, sage ich mal gleich vorweg, falls sich der eine oder andere ertappt fühlt, das kann ja nur einer sein von den vielen, mit denen ich gearbeitet habe, aber dass die Person, als ich sagte, es geht ja auch um Besonnenheit, ne? Besonnenheit und Geduld sehe ich auch eine schöne Verbindung, also auch sich besinnen, auch vielleicht zu Sinnen kommen, bevor man zum Beispiel etwas urteilt oder etwas macht.
Ja.
Diese Person hat sich, glaube ich, sehr stark so gesehen, wie du es gerade beschreibst. Nein, die Ungeduld ist eine Tugend, nicht andersrum. Die Ungeduld ist eine Tugend als Führungskraft. Und ich darf es nicht dulden, weil wenn ich es dulde, dass ein Fehlverhalten da ist oder so, dann gehen wir bankrott oder wir verlieren den Anschluss oder.
Genau. Das Selbstbild als Führungskraft ist vermutlich passend zur Zeit das des Motors. Ja, ich muss den Druck machen, ich muss die PS auf die Straße bringen, ich muss den Karren vorantreiben. Wenn ich es nicht tue, tut's keiner.
Mhm.
Und den Leuten muss man im Prinzip auch in die Beine fahren, sonst rühren die sich nicht. Den muss man Beine machen.
Mhm.
So, das ist die Führungshaltung der Ungeduld.
Mhm.
Und daran finde ich, ist was Gutes und was Schlechtes, aber in sehr unterschiedlicher Hinsicht und darüber wäre noch zu sprechen.
Also insofern sind wir da ja schon an der Brücke und sind schon mittendrin zum Thema Bedeutung von Geduld im Kontext von Führung. Ich glaube, den Begriff haben wir ganz gut umkreist und auch nochmal danke für den Hinweis, dass wir ihn ja auch als Zeitgenossen anders sehen als frühere Zeitgenossen, also Genossen ihrer jeweiligen Zeit und dass das natürlich auch immer etwas über uns sagt und vielleicht so ein bisschen ein Spiegel ist, worin wir uns dann erkennen, wenn wir uns auch sonst gar nicht wahrnehmen, weil wir die ganze Zeit sind und beschäftigt sind und jetzt durch Pandemie noch mehr unter Dampf sind und uns fragen, was muss ich jetzt als Bürgertugend ertragen für das große Ganze oder an welchen Stellen platzt mir der Kragen mittlerweile? Das sind ja so Aspekte, glaube ich, die jedem von uns, ob ich jetzt Führungskraft bin, ob ich Mitarbeiterin, Mitarbeiter bin, natürlich auch tangieren. Also ich glaube, wir leben auch gerade in einer ganz besonderen Zeit, in einer ganz besonderen Drucksituation. Nicht, dass es vor der Pandemie nicht auch schon Druck gewesen wäre, aber dass wir dieses Angetrieben sehen. Ne? Wir sind immer angetrieben von etwas. Wir setzen uns Ziele. Wir sind eigentlich immer auf dem Weg zu irgendetwas hin. Wir nehmen aber gar nicht wahr, wo wir gerade sind auf dem Weg, sondern wenn man uns dann behindert, so wie jetzt, wo wir nicht mehr um 10 Uhr oder was auch immer rausgehen dürfen, dann um Gottes Willen, das ist natürlich noch mal eine größere Behinderung. Wie kann das sein? Ich frage aber trotzdem mal ganz direkt, vielleicht ist es zu früh, die Frage zu stellen, aber wann ist es in Ordnung, die Geduld zu verlieren?
Wann ist es in Ordnung? Ich denke, wir kommen da aus unserer Haut auch nicht raus und der eine hat einen früheren, der andere einen späteren Zeitpunkt. Ich habe definitiv einen sehr, sehr späten Zeitpunkt, die Geduld zu verlieren. Mein Wahlspruch ist, du weißt, dass alle Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen. Und ich bin sehr dafür, die eigenen Schwächen, Saumseligkeiten etc. pp. Auch den anderen zuzubilligen. Und nicht nur sich selbst. Ja, und einfach gnädig zu sein damit. Und immer auch zu wissen, andere Menschen handeln aus anderen Systemen heraus und aus anderen
Konstrukten.
Glaubensüberzeugungskonstrukten, exakt, ne, Annahmen heraus, unter anderen Voraussetzungen, als wir es tun. Denn das, was als Saumseligkeit erscheint, tut es ja vielleicht nur im Blick auf die Ziele, die ich gerne setzen möchte. Für einen anderen in seiner Voraussetzungswelt ist es vielleicht exakt das richtige Verhalten, was er an den Tag legt. Davon würde ich immer ausgehen. Insofern plädiere ich dafür, für viel Geduld. Und die Geduld zu verlieren, ja, da hat sicher jeder seinen Siedepunkt. Das denke ich, der ist bei einigen ganz, ganz, ganz früh. Ganz am Anfang kommt der gleich, weil ich kann das nicht ertragen, dass ich hier blockiert werde, dass man mir das wegnimmt. Wir haben das jetzt in der Pandemiezeit ja auch alle Orten, dass die Leute freidrehen tatsächlich auch, rot sehen, wie auch immer, zu Staatsfeinden mutieren, ich weiß nicht was, und überhaupt nicht sehen, aus was für einem System heraus die Politik beispielsweise jetzt gerade agiert. Ja. Wie genau die Politik vielleicht auch nicht sieht, wie ein Familiensystem gerade tickt oder ein Mittelständler gerade tickt, dem die Kasse leer läuft.
Ja.
Ja, und dem die Aufträge einbrechen. Und wiederum wie ein Leiter einer Intensivstation irgendwo tickt. Gerade in dieser Situation. Das sind auch dann sehr unterschiedliche Erfahrungswelten und unterschiedliche Voraussetzungssysteme. Und das spricht, glaube ich, erstmal generell für einen Zuschlag an Geduld, einen Schlag mehr Geduld. Ja, und sich immer auch nochmal klar zu machen, wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn ich aus der Perspektive XY drauf gucke. Das fällt uns schwer, völlig klar, weil das primäre System ist unser eigenes.
Ja, ein bisschen also, dazu, dass die Dialogfähigkeit im Moment ja irgendwie offenbar ruckartig nochmal abgenommen hat. Also ich meine mich zu erinnern, dass diese grobe Teilung einer Bevölkerung, die ich gerade wahrnehme zumindest, dass ich die das letzte Mal in dieser krassen Form erlebt habe, als die Verabschiedung der Atomenergie stattfand. Da war es auch keineswegs ein Konsens oder Ostermärsche oder was auch immer. Diese unglaubliche moralische Teilung, dass jeder glaubt, der hat sozusagen die Moral für sich gepachtet und dadurch eine drastische Spaltung ging und eine Dialogunfähigkeit daran gekoppelt wurde, das nämlich im Moment wie mit einem Brennglas auch vergrößert war. Ne?
Ja. Und da würde ich dann tatsächlich unterscheiden. Jetzt führe ich doch eine Grenze ein, die ich akzeptieren würde. Wenn jemand wirklich existenziell vor dem Nichts steht, dann muss er den Mund aufmachen. Ja, und allen anderen, die irgendwo auf hohem Niveau wieder mal jammern und sich ihr Ferienhäuschen gerade nicht mehr in freier Verfügbarkeit jederzeit genug, das ist fast schon ein bisschen, weiß ich nicht, unappetitlich an der Stelle dann zu schreien. Nein. Es gibt andere Menschen auf der Welt, die erheblich schlimmere Dinge auszuhalten haben. Ich erinnere an die zahllosen Diktaturen, die es gerade gibt. Heute Morgen kam im Radio, dass Erdogan wieder 500 Leute hat verhaften lassen in der Armee. Also eine wirkliche, echte, beinharte Diktatur mit Türen eintretenden Militärs etc. pp. Sieht nochmal um Längen anders aus und wir jammern auf sehr hohem Niveau. Und wenn uns jetzt hier die Geduld ausgeht, würde ich sagen, wir haben noch nicht wirklich eine Prüfung erlebt.
Ja, gut, aber da bin ich dann wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, derjenige, der die Prüfung gerade erlebt hat, weil sein Geschäft pleite geht, der erlebt genau diese Prüfung und die ist genauso hart, subjektiv und dann ist es dann auch genug mit der Geduld, ne? Lass uns zurückkommen auf das Thema Geduld im Kontext von Führung. Klar, Führungsmenschen sind ja auch Menschen und haben natürlich auch, ich sag mal, im Moment auch gerade diesen Garten, den privaten Kontext, den sie erleben mit den Prüfungen und Herausforderungen. Und ich habe dich ja ganz bewusst auch hineingewünscht in diese Podcast-Episode über Geduld, weil du so viel Führungsseminare gemacht hast, weil du deine philosophisch-literarischen Gespräche gemacht hast und ich hoffe in Zukunft mal wieder machst. Was sind deine, ich sag mal im weitesten Sinne, Erkenntnisse, / Tipps, gerade für die Hörerinnen und Hörer auch des Podcasts, die ja in vielen Fällen Führungskräfte sind, auch im mittelständischen Bereich, aber durchaus auch viele Selbstständige. Also was würdest du sagen angesichts von Geduld im Kontext von Führung? Ja. Ich mag ja auch bei dir mal, dass du systematisierst und die Dinge dann auch nochmal ordnest. Was sind deine Reflexe, was sind deine Tipps?
Also ich würde fast so ein kleines Tableau aufmachen. Ich würde von einer kleinen und einer großen Ungeduld sprechen und ich würde jeweils dann auch nochmal von einer guten und einer schlechten Ungeduld sprechen wollen.
Mhm. Also du würdest es gleich ex negativo nehmen.
Was man so aus dem Alltag kennt.
Du würdest es gleich ex negativo auch beschreiben.
Ich würde ja beides. Ja, mhm. Also beides. Ich fange mal mit etwas an, was wir alle kennen. Also ein Chef, eine Chefin die greift zum Hörer und sagt zu irgendeiner Mitarbeiterin: Mir reicht's. Also ich warte jetzt seit Wochen auf diese Vorlage oder auf diese Präsentation. Was machen Sie eigentlich den lieben langen Tag? Also ich brauche das jetzt. Und wo ist das, bitteschön? Das ist eine Form von Ungeduld, die Menschen wirklich intensiv demotiviert. Das weiß ich aus vielen Führungskontexten. Also dieses ad hoc ungeduldig sein, aus einer Laune heraus, weil ich gerade Druck von oben kriege, weil ich selber eine Anfrage auf dem Tisch habe und ich reiche das direkt weiter.
Ja.
Und das nenne ich die kleine schlechte Ungeduld. Ich würde jeder Führungskraft empfehlen, bei Anfällen von Ungeduld sich zu fragen, ist es vielleicht diese Sorte? Und dann würde ich die Klappe halten, wenn ich sage ja.
Mhm.
Ja, wenn ich merke, ich reiche hier gerade nur was durch, es ist aus einer Laune heraus, denn das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist etwas, was Menschen auch nicht vergessen. Ja, also das ist wie eine kalte Dusche. Für jede Art von Motivation. Ich würde es für eine kleine gute Ungeduld halten, in dem Moment, wo diese Frage wirklich sich auf Dinge bezieht, die mit Timelines hinterlegt sind und wo Absprachen dahinter stecken. Ja. Und dann würde ich vorwurfsfreie Nachfrage, wo bleibt eigentlich, wie weit sind Sie genau, nicht nur für erlaubt, sondern für nötig halten. Ja, wenn man diese Timelines tatsächlich hat und sagt, Moment, wir hatten uns geeinigt, dass heute das und das da ist in dieser Stand, ich sehe gerade nichts, wo bleibt das, finde ich völlig in Ordnung, mehr als das.
Ja, also eine das offene ist die Kontrollpflicht dieser Führungskraft. Auch, ne? Eine offene Frage.
Ja, absolut. Vorwurfsfrei, offen fragen, wie weit genau sind Sie damit.
Mhm.
Ja, und das wär für mich eine wichtige Unterscheidung. Okay, jetzt komme ich auf die große schlechte und gute Ungeduld. Die ist ja eigentlich die wichtigere. Burkhard, du hast es ja hauptsächlich auch mit Geschäftsführern zu tun.
Mhm.
Und wenn die irgendwo neu anfangen, neue Besen kehren gut, heißt es. Und viele haben ja auch den Anspruch, erstmal tatsächlich Strukturen anzupacken. Und sie werden ja auch genau dafür geholt. Das ist ja genau auch ihr Job. Die Dinge anzuschauen, neu zu denken und zur Not auch neu zu organisieren.
Mhm.
Solange das kein Selbstzweck ist, finde ich, ist das der Job einer Führungskraft und eines Geschäftsführers, genau das zu tun, weil die Zeit ändert sich so rasend und er sitzt auf dem Zaun und muss rausgucken und sagen, was braucht dieses Unternehmen? Wenn die so weitermachen, gehen die ein.
Mhm.
Ja, so. Aber jetzt kommt's. Es wird zur guten Ungeduld in dem Moment, wo es jemand schafft, das, was da ist, tatsächlich auch wahrzunehmen und gelten zu lassen.
Mhm.
Respect the old, yet create the new. Das ist für mich das Change-Paradox. Also respektiere das Alte, aber schaffe auch beherzt das Neue.
Mhm.
Respect the old, yet create the new. Und dieses Respektieren des Alten muss mehr als nur eine rhetorische Geste sein. Ja, es war ja nicht alles schlecht. Und nee, ich weiß schon, also Sie haben ja auch viel geleistet in der Vergangenheit. Wenn ich diesen Satz höre, denke ich immer schon, wo kommt das Aber?
Ja.
Ja. Und es kommt auch. Und dann ist es doch alles schlecht gewesen. Und Sie haben Geld verschwendet und Sie waren faul und Sie haben sich nicht zur Decke gestreckt und so weiter und so weiter. Und da würde ich eine ganz große Warntafel aufstellen. Das ist schlechte Ungeduld im Großen, dann auf die Menschen mit einem Änderungsdruck zu konfrontieren, wo nichts mehr von dem bleibt, was sie all die Zeit gemacht haben.
Mhm.
Das Neue muss anschlussfähig sein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, es muss von dem Alten etwas mit ins Neue rüber dürfen.
Mhm.
Das können auch Symbole sein.
Mhm.
Thema Umzug, das war immer das schönste Beispiel. Jeder hat was anderes, was er mitnehmen möchte ins Großraumbüro. Und das ist bei dem einen vielleicht eine Juckerpalme. Ich muss aber fragen, was ist es denn für dich? Ja? Oder ich muss unbedingt neben Frau X sitzen. Ja, können wir doch vielleicht einrichten. Mhm. Ja, und so auch im Großen. Das war jetzt ein bisschen läppisches Beispiel.
Großraum, ja, aber das heißt aber auch dulden. Dulden heißt ja dann auch wirklich in dem Fall auch selber bei den eigenen Ansprüchen in diesem Beispiel auch nochmal zu schauen, was ist denn das Eigentliche, das Wichtige, für das ich gegebenenfalls auch mehr oder weniger ungeduldig einstehe. Ja. Und was ist das, was den anderen wichtig ist, was ich selber dann vielleicht auch dulden muss und integrieren muss. Und genau da kommt ja meine Führungsfähigkeit auch ins Spiel.
Das ist der Satz, den man ganz groß schreiben muss. Das Neue muss anschlussfähig sein, sonst hat es keine Chance. Also ganz oder gar nicht ist eher eine doofe Devise. Und was auch einfach doof ist, dann irgendwann zu merken, als der große Ungeduldige in der Führung, die ziehen alle nicht mit. Und nicht zu merken, dass es an dem eigenen überzogenen Anspruch vielleicht auch liegt, an diesem ins Unrecht setzen von Hinz und Kunz. Mhm. Die fühlen sich alle mies und doof und herabgewürdigt. Und die werden niemals, niemals die Einsicht zeigen, die man von ihnen verlangt. Und was solche Führungskräfte dann gerne auch unterschätzen, das ist ihr eigener toxischer Einfluss in der Situation. Ja, also sie sitzen dahinter, ja, sie ändern was, ja, aber nicht in der gewünschten Richtung. Die ändern was in irgendeine ganz andere Richtung. Es entsteht am Ende irgendein Krieg zwischen oben und unten, irgendwelche Simulationsaktionen, ja, in der Hoffnung, dass der bald wieder weg ist oder die bald wieder weg ist. Und es entstehen tonnenweise Sabotage und Demotivation.
Ja.
Ja, und das ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Mhm. Und von daher wäre mein Tipp, die gute, große Ungeduld, die wirklich wichtige, notwendige, gute, große Ungeduld, die muss an den Strukturen ansetzen. Denn auch diese Zeit zeigt gerade wieder, wie anpassungsfähig wir alle tatsächlich sind. Ja, die rasende technologische Entwicklung, völlig volatile Rahmenbedingungen, wo wir wirklich im Jahr 2019 nicht wissen, was im Jahr 2020 passiert und auch jetzt nicht wissen, was im Jahr 2022 passiert. Und die Menschen gehen mit, wenn sie müssen. Und wenn man da wirklich drüber nachdenkt, welche strukturellen Änderungen sind anschlussfähig, aber auch tough, ja, und unumstößlich und die einführt und darauf besteht, die Rahmenbedingungen an den richtigen Stellen zu ändern. Und das vielleicht auch erstmal experimentell in bestimmten Feldern und sehen, was passiert. Geht das? Geht das ein gutes Stück weiter? Das ist das gute Handwerk systemischer Beratung, drauf zu gucken, wo kann man da am besten ansetzen? Mhm. Ja, in der Aufbauablauforganisation, in IT-Strukturen, in Prozessen. Und das dann tatsächlich auf TAF zu machen. Mhm. Und da auch nicht zu viel zu diskutieren. Das ist wie mit einem Umzug. Ja, also entweder will ich das als Führungskraft und dann muss ich es tun, dann darf ich auch nicht zu lange rumfragen und dann werden sich die Leute reinschicken. Ich habe das gerade bei einem Kunden auch wieder erlebt. Aber wenn ich dann noch frage nach der Entscheidung, ja, und wollt ihr das eigentlich, wie findet ihr das, da lege ich mir selber die Karten. Ja. Also diese Dinge, die man dann im Rahmen ändert, zu denen zu stehen, da auch eine Ungeduld an den Tag zu legen, nicht zu lange zu zaudern. Und dann wird man sehen, dass die Leute nachkommen.
Thomas, an der Stelle, ich folge dir an dem Punkt. An der Stelle frage ich mich gerade als Coach von Führungskräften, wie du es ja gesagt hast, ist ja mein Alltag, habe ich dann immer auch den großen Vorteil, natürlich eine gewisse Nähe zu haben, wenn diese Menschen sich dann auch mal öffnen und auch über ihre Unsicherheit, ihre Ungeduld, ihre Grenzen der Geduld und so weiter sprechen. Was mir aufgefallen ist, das würde ich mal als Ergänzung zu deinen Tipps auch nochmal gerade einfach postulieren, ist, diese Menschen, die dann sozusagen vom System die Rolle Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bekommen haben, in welcher strukturellen Art und Weise, mit welchen Prozessen auch immer. Also die Personen, die in diesen Rollen, in diesen Funktionen sind, die Komplexität reduzieren durch Menschsein, durch Entscheidung. Diese Menschen tun gut daran, und das wissen, glaube ich, diejenigen, die ich auch als wirksam und menschlich wahrnehme, tun gut daran, sich immer wieder Sounding Boards, Austausch zu holen und zu reflektieren, um nämlich zu gucken, warum sollen die anderen mir eigentlich folgen? Und wie nehme ich die anderen wahr? Also ich werde an der Stelle doch noch mal ein bisschen ketzerisch sein. Ich wundere mich gar nicht, dass ganz viele Bundesbürger sich von der Bundeskanzlerin wie kleine Kinder behandelt fühlen, weil genau das zum Ausdruck kommt. So, und wenn ich jetzt eine Geschäftsführerin habe, der das Gleiche ausstrahlt, dann würde ich sagen, Achtung, bitte mal reflektieren. wie du rüberkommst, was deine Botschaften sind und wo du vielleicht gerade die Geduld verloren hast, mit dem Entwicklungstempo, was du hier hast und mit den Systemvoraussetzungen, die du gerade hast. Also insofern kleine Ergänzung an der Stelle. Ja, folge dir. Ich würde ganz deutlich auch nochmal einbauen, den Tipp zum Umgang mit Geduld, selber zu reflektieren, was treibt mich gerade an, wo bin ich und wieso sollten mir die Leute folgen? Ich finde, die Frage sollte man sich als Führungskraft immer mal wieder auch beantworten lassen, absolut, auch von Dritten.
So. Absolut. Ja. Ich finde das eine geniale Frage, ne, mhm, die auch immer wieder gestellt gehört. Warum sollten mir die Leute folgen? Warum, genau, sollten die das tun, was ich will? Mhm. Ja, weil Menschen sind keine Maschinen. Menschen kann man nicht programmieren. Man kann Menschen komplexe Anpassungsleistungen abverlangen. Man kann sie auch erzwingen. Mhm. Das tut jede Diktatur. Aber du wirst da auf die Weise nie an das rankommen, worum es in heutigen Arbeitskontexten geht.
Genau.
Loyalität. Hm. Vertrauen, Kreativität, Offenheit, Entwicklungswunsch und Wille.
Genau, genau.
Und Fähigkeit. Ja. Und all das, worum es eigentlich geht, wirst du nie rankommen. Alles andere können Maschinen längst besser. Ja. Aber genau die Dinge, die darf man sich nicht versauern, die Menschen noch den Maschinen voraus haben.
Ja. Ja.
Und das tun wir aber systematisch, wenn wir Menschen wie Maschinen traktieren und versuchen, sie zu programmieren. Ja, am besten noch durch moralisieren.
Genau.
Dann, also das Predigen in der Führung, nenne ich das immer, ganz schwieriges Thema.
Finde ich auch. Also das kam mir gerade noch mal in den Sinn als Ergänzung. Gibt es noch was Abrundendes auch in deiner Systematik?
Ja, ein bisschen mau, ein bisschen flau, was ich zu sagen habe. Wenn ich dieses Tableau so sehe, dann ist es natürlich am Ende eine Balance zwischen was wollen und tough sein auf der einen Seite und aber auch einer gewissen Nachsicht, die aber aus einer Selbsterkenntnis auch gespeist sein sollte, finde ich. Also nicht so Nachsicht von oben herab, ihr seid alle kleine Sünderlein oder so, sondern sich selber klar machen, wie es mit mir dann eigentlich aussieht. Wenn es nicht um meine Ziele geht. Dann bin ich nämlich plötzlich auch sehr geduldig, weil es sind nicht meine Ziele. Genau. Und dass Menschen mir meine Ziele abkaufen, dazu gehört schon eine ganze Menge. Also diese Art von Skepsis auch den eigenen Programmen und Plänen und Projekten gegenüber, die sollte eine gute Führungskraft meines Erachtens auch haben.
Ja, genau an der Stelle dann auch der Appell, das ist ja auch das, was wir beide tun in der Arbeit mit Führungskräften, eigentlich immer wieder dieses Angebot auch zu geben. Lasst zur Not mal die Hosen runter, wir sprechen darüber. Wir haben ja einen geschützten Raum, wie jetzt da, wo du gerade sitzt, ne? So haben wir auch begonnen, unser Dialog, dass da Räume sind, wo die Leute, die gerade mit diesen komplexen Führungsaufgaben zu tun haben, dass sie auch wirklich mal sagen können, boah, ich kann mich wirklich jetzt mal in den Sessel setzen und ich kann jetzt auch mal Eigenzeit, Reflexionszeit mit einem Gegenüber nehmen. Ich kann es nur ganz dringend aus 30-jähriger Beratererfahrung sagen, wir brauchen diese Führungskräfte, aber diese Führungskräfte brauchen auch Menschen, die sie im Reflektieren, in der Selbstreflexion unterstützen. Denn ich sag mal, Selbstführung ist ja keine Einbahnstraße, wo man sagt, ich brauche die anderen nur, um selber besser zu werden, sondern Selbstführung heißt ja, ich bleibe auch im Dialog. Ne? Also insofern, das finde ich vielleicht auch mal so eine Abrundung, wo ich auch gerade geistig bei dir im Raum noch mal war. Und mir denke, ja, das sind die Sessions, das sind die Sitzungen, wo jemand vielleicht auch mal sehr offen reflektieren kann, wo bin ich in so einem Fließgleichgewicht und was lässt mich in die eine oder andere Richtung kippen? Ist das in Ordnung? Habe ich Frühwarnindikatoren zum Beispiel, dass ich aus der Haut fahre, ungeduldig werde an Stellen, wo ich eher geduldig bleiben sollte und umgekehrt natürlich auch. Wo bin ich zu duldsam und werde meiner Aufgabe gar nicht mehr gerecht? So, das wären natürlich auch schöne Follow-up-Ideen, über die wir bei Zeiten auch nochmal sprechen sollen.
Ja. Ja, und da bin ich auch noch mal wieder nicht nur bei meinem alten Thema Zeit. Geduld hat viel mit Zeit zu tun, sondern ich bin auch bei meinem alten Thema, wie entsteht eigentlich Wirklichkeit? Mhm. Wie konstruieren wir die Wirklichkeit? Und wir schauen unter Voraussetzungen in die Welt. Und diese Voraussetzungen nicht für was Objektives zu halten, sondern zu begreifen, dass es meine Voraussetzungen sind.
Ja.
Wenn ich einem Unternehmen Ziele setze, wenn ich sage, hier ist das und das der Fall. Das ist eine Setzung, die kommt von mir. Ja, und was ich immer wieder nur tun kann, ist diese Setzung abzugleichen und auch eine gewisse Skepsis ihr gegenüber zu behalten. Ich schicke gerade in E-Mails immer einen Spruch mit, jeden Monat einen anderen, und mein derzeitiger Spruch des Monats April heißt: Man sieht natürlich alles unter falschen Voraussetzungen.
Man sieht natürlich alles unter falschen Voraussetzungen, ja.
Ja. Thomas Bernhard, 1963 im Roman Frost, den ich gerade nochmal gelesen habe. Und ich finde das einfach als einen ganz harten Skepsis-Impuls sehr, sehr fruchtbar. Ja. Also sich das zu gönnen als eine harte Arznei, sich zu fragen, könnte es sein, dass meine Voraussetzung, unter der ich gerade ungeduldig werde, einfach falsch ist.
Ja. Thomas, lass uns das mal nachklingen lassen und vielleicht auch den Faden tatsächlich nochmal aufnehmen, so in ein paar Monaten, wenn wir sagen, wir sind weiter. Hoffe ich jedenfalls, wir sind weiter. Wir schauen auch durchaus aus unserer eigenen Praxis. Das fand ich auch nochmal sehr hilfreich, dass du aus deinen Führungsseminaren berichtet hast. Wir schauen einfach nochmal, ob es eine Entwicklung gibt und ob wir neue Aspekte haben zum Thema, was heißt es eigentlich, unter diesen derzeitigen Bedingungen zu führen? Welche Rolle spielt Geduld? Aber eben auch vielleicht nochmal den Sack aufmachen sozusagen, wie wirklich ist die Wirklichkeit, die ich bei mir selber habe, und was kann ich tun? Ja, um vielleicht der ein oder anderen Verzerrung auch mal auf die Sprünge zu kommen und das zu bemerken. Das wäre ein Thema, oder?
Ja. Super. Absolut. Wir wissen ja, dass unsere Zeit dazu neigt, uns Eindeutigkeiten nahezulegen. Und ich würde dagegen immer plädieren, haltet die Dinge so ambivalent und so offen, wie sie es verdienen von der Sache her.
Ja.
Und macht euch die Einseitigkeit eurer Voraussetzungen auch immer wieder bewusst. Burkhard, ich danke dir auch ganz herzlich, dass du dieses wunderbare Thema Geduld auf die Agenda gesetzt hast. Das hat mich vom ersten Moment an elektrisiert. Ich hätte große Lust, da auch tatsächlich weiterzudenken.
Ja, klasse. Sehr gut. Das mache ich in Zukunft noch mehr. Ich werfe dir einfach ein paar Sachen zu und dann sprechen wir drüber. Das gefällt mir. Thomas, danke dir erstmal an dieser Stelle, und ich denke, wir bleiben dran, ne?
Auf jeden Fall.
Alles Gute. Danke dir.
Erfolgt.
Genau. Ciao. Soweit mein Dialog mit Thomas Haake, dem, wie eben schon gesagt, mein besonderer Dank für seine Anregungen gilt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie die genannten Ideen und Vorstellungen und reflektieren Sie einmal, wie Sie selbst mit Geduld umgehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!